Es war sehr gespalten, meine Kindheit. Ich wurde gleichzeitig sehr verehrt und andererseits verhöhnt. Zur gleichen Zeit. Ich konnte tanzen und singen und alle hatten sehr viel Fass. Das echte deutsche Gedöns auf Kölsch und Fass auf Englisch über mich gemacht. Und so, als ich ganz klein war, brauchte Mutti ein Passfoto und der Fotograf sagte, oh, das Kind, das möchte ich als Modell in meiner Ausstellung. Da kannten mich alle, weil das war in der Buchheimer Straße, war da. Da sagten sie, das Müllermer Schönheit, haben sie mich genannt. So war ich bekannt. Jedoch wohnten wir in Höhenberg und da sind sie hinter mir hergelaufen mit einem Sing-Song, jüt-jüt-jüt, hepp-hepp-hepp, stecke mir die Nase in den Wasserschäpp. Wenn der Jüt gestorben ist, dann stecke mir in der Eierkiss. Und das war täglich. Umso niedriger sozial die Leute waren, umso strenger antisemitisch waren sie, was ich gesehen hatte. Oder die Vornehmen wollten es nicht so zeigen innerlich. Meine Mutter war immer sehr streng und für ihre eigenen Fehler hatte sie mich bestraft. Zum Beispiel, sie hatte gebacken auf Hefe und ich bin wie ein Kind, ein lebhaftes Kind, gesprungen. Und da ist der Kuchen runtergegangen, wegen meiner Schuld, dass der Kuchen kaputt ging. Und da wurde ich geschlagen. Meine Mutter hat mich sehr viel geschlagen. Und ich liebte sie. Und mein ganzes Leben habe ich versucht, ihre Liebe zu gewinnen. Aber es klappte nie. Meine Mutti war zu herrisch und toll. Und jedoch, mein Vater liebte sie über alles. Mehr als ich auf der Bühne gelesen oder im Film gesehen hatte, liebte er sie. Jedoch war er ein Clinton. Das heißt, er hatte viele Liebhaberinnen. Und die Frauen mochten ihn sehr. Und sie sagten dann später zu mir, weil er so sonnig ist. Und das war er auch. Und die Mutti war eigentlich das Gegenteil. Als erstes Mal, als er was mit Angst zu tun hatte, sind wir immer einkaufen gegangen in der Stadt, in Mülheim oder am Klevischen Ring, Frankfurter Straße und dann eventuell auf Fatis Lager gelandet. Und dann sind wir zusammen nach Hause gegangen. Oder jedenfalls eines Tages war so wie immer, und das war da, wo die Mülheimer Brücke endet. Und plötzlich nahm Mutti mich beim Händchen und ist gelaufen. Und ich wusste nicht, warum, und sagte, ich erzähle dir später, sag nichts. Und ist gelaufen. Und dann später, als wir dann in der Menschenmenge waren, da hat sie mir erzählt, dass diese Braunen in der braunen Uniform, hast du die gesehen? Ja. Und die sind hinter uns, die wollen uns kaputt machen. Das war die erste Angst, auch als ich dieses kleine Kind war. Und natürlich hatte ich täglich Angst mit all diesen Pens hinter mir her, mit dem Jüt-Jüt-Jüt. Das war eigentlich am Schluss, das war ganz kurz, da war ich schon größer und da ging ich, wo mein Vater sein Lager hatte, es war Samstag Nachmittag und ich trug eine schöne Bluse und da war eine ganze Menge Jungs und die hatten Steine an mich geworfen und haben mich auch am Kopf getroffen und es blutete auf dieser schönen Bluse. Und da sind wir auf die Polizei gegangen und da war einer sogar, der uns kannte. Und sie waren sehr mitleidig, aber sie konnten leider nichts tun. Wir hatten ja no human rights. Sozial und finanziell ging es uns wirklich sehr gut und wir waren sehr assimiliert und hatten viele gut stehende Freunde und sind viel ausgegangen, meistens mit Deutschen, mit Arier. Also das war noch zu Beginn. Zum Beispiel, wir gingen ins Hotel Dresden in Bad Godesberg, das war ganz elegant, da gingen wir essen, da hat man mich schon als ganz jung zum Tanzen aufgefordert, das war sehr schön. Und eines Tages kommen wir und es sagt, Juden und Hunden den Eingang verboten. Und dann sind wir in diesem süßen Städtchen Bad Godesberg, das wir so gut kannten, gegangen und wir konnten noch nicht mal ein Glas Wasser haben. Aber mein Vater hatte dann einen Freund, den er auch durch Business kennenlernte, Hans Grier, Brunnenallee 1. Und da sind wir zu denen gegangen und in den Rosenthal Tassen sind Tränen von denen, deutsche und jüdische Tränen, vergossen worden. Erstens mal, da war ja Zeit, dass ich ins Lyzeum gehen sollte. Und da wurde ich nirgendwo aufgenommen. Nur in der städtischen Handelsschule für Mädchen in der Burgunderstraße, nahe Barossaplatz. Aber da war eine rigorose Prüfung zu machen. Und die hatten nur 1% aufgenommen. Und in der ganzen Schule war ein Mädchen, auch zufällig war das ein Kunde von meinem Vater, aber die war ein Jahr älter. So waren wir das erste, mein erstes Jahr war noch das jüdische Mädchen. Aber dann war ich ganz allein. Und dann natürlich in der Volksschule wurde meine Mutter gerufen, obwohl ich die beste Schülerin da war. Ich musste die Schule verlassen. Und so bin ich auf der Lützowstraße in der Schule. Das war eine rein jüdische Schule, wo nur jüdische Lehrer und jüdische Schülerinnen gab es da. Da war eine Irmgard in voll BDM-Uniform. Und die mochte mich und die ging immer mit mir per Arm auf den Schulhof. Niemand hatte ihr was gesagt. Sie hatte gar keine Schwierigkeiten. Jedoch alle hatten so eine Angst gehabt. Ich will damit beweisen, dass die Leute hatten solche Angst, aber gar nichts ist passiert. Meine Mutti war sehr resolut und sie hat wie ein Kind im Bett getrampelt. Also ich will nicht mehr hier sein. Und da hat sie geschrien. Und da sagt mein Vater, nun ja, dann geh morgen zum belgischen Konsulat. Und da waren wir, das war ein Glück, dass sie das tat, da waren wir die letzten Rezipienten eines Visas, ein Package-Deal. Und mein Vater ist ja noch da geblieben. Und das Finanzamt, die hatten ihn kaputt gemacht. Die sind täglich gekommen in der Wohnung, und mit den Büchern. Und dann, also täglich, jedes Mal, als ich aus dieser Handelsschule kam, da waren die da. Und einer war immer bestimmt da. Und dann am Schluss, das Resultat war, es gibt nicht genug, also wir schuldeten dem Finanzamt. Und da wurde der Kuckuck überall drauf, auf dem Auto und auf den Möbeln und alles. Aber mein Vati hat noch alles verkaufen können. Er kam ganz kurz vor der Kristallnacht. Erst ging es uns, das waren ja die Touristenwochen in Antwerpen, und da ging es uns sehr gut. Und auf der Straße, da war direkt eine Familie, die Familie Horowitz in Antwerpen. Und die hat uns auch seelisch das Leben gerettet, nämlich die hatten all die Refugees, jeden Abend konnten wir dahin gehen und ein gesellschaftliches, schönes Leben da haben. Das war wunderschön. Und eines Abends gingen wir zurück, es war schon 2 Uhr nachts, so gut haben wir uns unterhalten, dass wir so lange blieben. Und da waren 2 Herren und man sah an wie Sie an, besonders Herren, die trugen andere Mäntel in Deutschland als hier in Antwerpen. Und sie kamen gerade vom Bahnhof auf der anderen Seite von der Pelikanstraße. Und die hatten uns auch erkannt und sind auf uns zugelaufen, sagten die, was ganz Schreckliches hat sich ereignet. Da war das die Kristallnacht. Wir mussten immer von einer Wohnung zur anderen. Das war vor der Besatzung. Das waren die Belgier. Und damals, es gab überhaupt keinen Platz für uns. Man konnte nicht bleiben und man konnte nirgendwo hin, noch nicht mal für Geld. Ich hatte mich direkt integriert und assimiliert, bin direkt Abendstunden gegangen und habe Französisch gelernt. Und Flämisch ist ähnlich wie Kölsch. Und so habe ich mich sehr assimiliert und hatte zwei wunderbare Freundinnen, Lilly und Rosalie. Lilly hatte überlebt, aber Rosalie ist an Typhus gestorben im KZ. Und also das waren echte belgische Juden. Aber inzwischen ging immer die Polizeijagerei. Und da hatte mein Cousin, der hatte immer Ideen. Und da hatte er eine Idee, da ist eine Rotlichtgegend und die werden doch nicht so genau sein. Und er hatte recht. Wir mussten ja alles nehmen und wir mussten zu dritt in einem Bett schlafen. Nicht nur hatte ich kein Zimmer, ich hatte noch nicht mal ein Bett, aber da, wo wir verhaftet wurden, da hatte ich wenigstens eine ganze Couch. Und das klappte auch. Da hatte ich erstmalig mein eigenes Bett und ein ganz kleines Zimmerchen. Das Bett passte gerade in diesem Zimmerchen. Aber das war fantastisch. Und seit jener Zeit habe ich Schlafstörungen, wie zum Beispiel diese Nacht. Und dann plötzlich war ich noch in meinem Zimmerchen, dem großen Bett, und da hörte ich eine Männerstimme mit gebrochenem Deutsch. Und da habe ich gehört, oh, etwas. Die Mutti sagte, nee, meine Tochter ist überhaupt nicht hier, die ist in Ostende, wo ich immer sein möchte im Sommer. Jedenfalls, als er weg war, wir mussten wieder weg. Dann eines Tages hatte mein Cousin wieder so eine Idee, sagte, gehen wir in eine Gans, wo gar keine Juden sind. Ist ein bisschen weit, aber sehr lebhaft. Und da sind wir gegangen und da hatte er wieder recht. Und da waren sehr gutstehende Eigentümer und da ist Fati und ich da weit weg. Und erst wussten wir nicht, weil die Frau hat sich sehr bemüht, mit Fati Deutsch zu sprechen. Oh, und die war so nett zum Fati, aber Frauen waren nett zu Fati. Och, die mögen wohl Deutsche. Wie wagt sie, Deutsche so lieb zu einem Deutschen zu sein? Mein Vater sah sehr deutsch aus und ganz hell. Und dann hat es sich entpuppt, dass sie ganz anti-Nazi waren. Und ich erinnere mich, da hat er noch gesagt, oh, und hat uns ganz billig die Miete berechnet. Und er rieb sich die Handflächen und lachte, sagte, was ich auch nur tun kann, was die Nazis ärgert, das tue ich gern. Und so. Und da hatten wir Ruhe. Also befreit sind wir im September 44 und dann 45, da habe ich meinen amerikanischen Fiancé kennengelernt. Den hätte ich heiraten sollen und der hat mich wirklich nach Amerika gebracht. Das war 46. Da war eine rauschende Ballnacht und da hatte ich meinen späteren Fiancé kennengelernt. Und ja, ich dachte nie, es wäre dazu gekommen. Er sah wunderbar aus, war der erste amerikanische Zivilist. Und er sagte direkt, ich hatte sie mal vorher gesehen. Und sie sprachen so viele Sprachen an demselben Tisch mit verschiedenen Herren. Und ich konnte sie nie zu Gesicht kriegen, aber Gott sei Dank, sie waren weg. Dann hatten sie ihren Schirm vergessen und sie kamen zurück. Da habe ich sie endlich zu sehen gekriegt und da habe ich mir gedacht, dieses Mädchen muss deine Frau werden. Ja, und das war der erste Tanz. Da hätte ich doch nie gedacht, dass er mein Fiancé wird. Aber dann wurde er doch mein Fiancé und hatte sich sehr bemüht, dass ich nach Amerika komme. Aber da waren wieder meine Eltern sehr instrumental. Er hatte schon ein Haus für uns in Forest Hill, New York. Das schönste außerhalb Gegend ist, in das nächste von Manhattan. Aber das Schönste hat er ein Haus gekauft. Und ich bin noch nicht mal hingegangen, es anzuschauen. In New York habe ich ihn verlassen, obwohl einige Leute ihn sahen. Und wenn sie nicht heiraten, dann muss er ihnen viel Geld bezahlen. Also ich hätte ihn schon heiraten können im selben Jahr 46. Aber dann in 47, da ging es sehr schlecht. Und mit der Mutti war ganz schlimm, weil der Vati ist hier nach Köln gekommen. Und er hatte es gut und ich war die ganze Zeit mit der Mutti. Also 47 war ein ganz, ganz schlimmes Jahr für mich. Aber inzwischen bin ich doch immer, musste ich mich weiter bemühen als Emigrantin. Es war noch immer schwer. Nicht, dass man Schlange stand. Aber dann endlich kriegte ich ein Visa und korrespondierte dauernd mit meinem Verlobten. Und dann kam ich da mit der Queen Elizabeth in New York Harbor und da waren so viele Leute, die mich da abholten. Das war am 12. Mai 1948, als ich nach New York ankam, als offizielle Emigrantin. Und da war die erste Zeit wunderschön, ein herrlicher Sommer. Alle sagten, mein Englisch ist so hervorragend. Da wollte ich auch sehen, wie hervorragend es ist. Und wenn man da als Immigrant kommt und arbeitet, die tun sie wirklich ausnutzen, die Amerikaner. Bin ich zu Anwalt gekommen, da muss man direkt mit für viele Anwälte arbeiten. Und es ist so schwer. Also das Wort eben, da habe ich wirklich geschuftet, bis ich eines Tages, da trug man Sweater in verschiedenen Arten. Also man war gleichzeitig Modell und Agentin und man wurde in verschiedene Städte geschickt. Ich war 9 Monate in Florida und da habe ich dies angefangen in New York und ich dachte immer an Business zu machen. Aber die Company sagt nach Philadelphia. Und da sage ich, nein, ich gehe nur, wo ich Familie habe, wie in Chicago. Sag, auch Philadelphia ist so nah von New York. Sie können sogar denselben Abend zurückkommen, wenn Sie möchten. Ach, so eine wusste ich gar nicht, so nah ist es. Habe ich das getan und ich wollte da mich bemühen, Amerikanerin. Ich war ja staatenlos. Alles wegen dem Grünspan, der in Paris vom Rat angeschossen hatte. Und da denke ich, da muss noch meine Steuer, jetzt, dass ich ein Business bin, richtig sein. Und da habe ich gedacht, gehst du rein? Ja, habe mir Courage genommen, bin rein. Und meine erste Frage, was ist Ihr Mindestbetrag, den Sie verlangen? Ich habe gehört, Steuerberater verlangen immer sehr viel. Und ich habe mir gesagt, hier soll die Steuer bezahlen. Und dann, um die Steuer zu bezahlen, noch ein Steuerberater. Dann hat er mich gefragt, ob er mich gesellschaftlich sehen kann. Er hat es ganz klar gemacht. Dann hatte mich Lenny unter Druck gesetzt, weil ich weiß nicht, ich habe Lenny geheiratet. Und war mit ihm 20 Jahre und habe die 2 Kinder. Aber außer meinen Sohn haben alle, auch meine Enkel, die herrlichsten blauen Augen. Zu Anfang war er, um mich zu kriegen, er hat alles für... Ich habe immer gemeint, er wird mich... Buchstäblich hat er mich auf Händen getragen, aber sonst nicht so. Und sehr großzügig. Er ist einfach ein großzügiger Mensch. Ja. dann, für mich war das Leben schwierig, die zwei Kinder zu erziehen. Obwohl er hat ein schönes Haus gekauft. Und es wäre okay, aber für mich war es nicht ganz okay. Aber dann, als die Kinder zur Schule gingen, da wollte ich etwas tun. Sprachunterricht geben. Und da waren ja die YMCA, das war in Amerika sehr bekannt. Und da hat man erstmalig von Bauchtanz gehört. Das war Anfang der 70er. Ich wurde dann doch ziemlich bekannt, war glamorous, also eine glamorous Hausfrau. Ich hatte ein Cabriolet. Es war sehr schön. Und damals war ich sehr glücklich. Ich hatte alles. Ich hatte ein schönes Haus, war berühmt, ohne nach Hollywood zu gehen. Wenigstens in Philly und in Atlantic City. Leute sind mir nachgelaufen. Ich hatte so viele Schülerinnen. Ich hatte sie gar nicht erkannt, obwohl sie 8 Wochen mit mir jeder Kurses gedauert hatte. Und war sehr glücklich und hatte mir einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil er total verrückt wurde. Und er konnte auch nicht mehr arbeiten. Und er hatte immer so ein Neiddingen. Umso mehr Leute mit mir ein Wesen machten, umso entsetzter war er. Ja, und dann bin ich hierher gekommen, erst allein und dann mit den Kindern nach Köln. Meine Eltern lebten und das ist dieselbe Wohnung, in der ich jetzt in Bilderstöckchen wohne. Während ich nach Amerika zog, zur gleichen Zeit, haben meine Eltern auch Antwerpen verlassen und sind hier nach Köln gekommen. Und mein Vater hat auch versucht, ein Comeback hier ausgerechnet in der Subbelratestraße. Irgendwo da ist, war damals industriell. Er hat ein Comeback gemacht, aber das hat nicht gut geklappt.